ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Felix Gebhardt. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Urlaub in Südamerika. Es ist eine ziemlich abenteuerliche Reise durch Brasilien, durch den Amazonas-Regenwald. Im Sommer 1984 ist dort Otmar Scheiwiller unterwegs. Und gemeinsam mit seiner Schweizer Reisegruppe stößt er auf ein menschliches Skelett mitten im tiefen Sumpfgebiet.
Wir haben sofort gesehen, dass im Schädel, auf der Rückseite des Schädels, ein Rieseneinschussloch war. Deshalb sind wir davon ausgegangen, dass das nicht eine Leiche sei, die eines natürlichen Todes gestorben sei, sondern aufgrund einer Straftat nicht. Als Beilage war da noch ein Cappy, ein Turnschuh der Marke Adidas, und im Cappy drin standen die Initialen des Opfers. Das vermuteten wir zwar, aber wussten wir noch nicht.
Später wird klar, es ist der Schädel eines 23-Jährigen. Er war nach einer Expedition im Regenwald vermisst worden. Unter Verdacht ein Mann, der sich als Tatunka Nara bezeichnet. In ARD Crime Time sprechen wir über Verbrechen, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Hier gibt es exklusive Einblicke in die brasilianischen Ermittlungen. Und wir haben mit Angehörigen der Opfer gesprochen. Diesen Podcast gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek und wir gehen dieses Mal auf eine Spurensuche mitten im Amazonas-Regenwald. Gemeinsam mit der Filmautorin Dina Dada. Herzlich willkommen, Dina.
Hallo Felix, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen über die neue Staffel ARD Crime Time, die ist von dir und Felix Meschede zu sehen in der ARD Mediathek. Tatunka Nara und die Toten im Dschungel ist der Titel. Und um diesen Mann auf die Spur zu kommen, der sich als Tatunka Nara bezeichnet, sind wir auf einer Flussreise. Die sieht man auch in den Filmen. Die verlinken wir in unserem Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge. Dina, wo habt ihr da genau gesucht und wer steckt hinter diesem rätselhaften Namen?
Ja, also hinter Tatunka Nara steckt ein Hochstapler. Der gibt sich aus als ein Oberhaupt eines indigenen Volkes im brasilianischen Urwald. Und er erzählt seit Jahrzehnten schon die Legende über ein geheimnisvolles Reich im Dschungel. Er spricht da von 13 unterirdischen Städten. Davon ist die Hauptstadt Akakor angeblich schon 14.000 Jahre alt. Und die sei auch bis heute bevölkert von dem Stamm der Uga-Mongulala. Und die wache über kostbare Schätze. Dort soll es auch Nachfahren geben von etwa 2000 Wehrmachtssoldaten. Tatunka Nara erzählt, die seien Ende des Zweiten Weltkrieges in U-Booten in seinem Reich gestrandet. Und das ist auch eine seiner Erklärungen dafür, wieso er so gutes Deutsch spricht. Die Soldaten hätten nämlich ihre Sprache quasi mitgebracht.
Das sind unglaubliche Behauptungen, die wir aber auch gleich noch genauer besprechen werden. Und du hast gesagt, er ist ein Hochstapler. Was meinst du damit genau? Also was hat er getan und wer steckt tatsächlich hinter diesem Namen?
Also bei Tatunka Nara handelt es sich um eine Scheinidentität. Eigentlich steckt hinter dieser Person Günther Hans Haug, auch Hansi genannt. Der kommt aus Deutschland und ist heute über 80 Jahre alt. In der Zeit, über die wir reden, ist er im Amazonasgebiet und auf dem Rio Negro als Urwaldführer unterwegs und tatsächlich weit über die Grenzen von Amazonien bekannt. Der zieht nämlich zahllose Backpacker in den Bann. Das hat damit zu tun, dass er sich und seine Fantasiegeschichte über seine Herkunft als Anführer eines geheimen Urwaldvolkes zu einer Geschäftsidee gemacht hat. Tatunka Nara lebt bis heute als freier Mann in Barcelos, am Rio Negro in Brasilien. Und wir haben uns eben auf die Suche nach ihm gemacht.
Das ist das Ziel, das wir hier im Podcast auch verfolgen werden, Günther Haug zu finden, der sich als Tatunka Nara ausgibt. Und der Fall, das ist so für mich der erste Eindruck, den ich hatte, der klingt für mich zunächst mal komplett abgedreht. Also unglaubliche Geschichte, aber auch irgendwie faszinierend. Darauf gehen wir auch noch genauer ein, was es für eine Wirkung alles haben kann. Eine sonderbare Geschichte irgendwie, aber es ist ein Kriminalfall?
Ja, das Besondere an dieser Geschichte ist nämlich, es ist nicht einfach nur eine verrückte Legende eines Hochstaplers im Dschungel, über die man so ein bisschen schmunzeln kann. Dieser Tatunka Nara zieht eine blutige Spur hinter sich her. Seit mehr als 50 Jahren treibt er inzwischen sein Unwesen im Regenwald. Er hält seine Legende auch am Leben. Mehrere Menschen sind in seinem Umkreis verschwunden und tauchen zum Teil tot wieder auf. Polizeibehörden in mindestens 5 Ländern ermitteln und sind ihm auf der Spur. Das klingt alles wie ausgedacht, ist aber tatsächlich so passiert.
Wir fokussieren uns bei dieser tödlichen Faszination, die ja der Ausgangspunkt ist, in diesem Fall gleich besonders auf die Ermittlungsschritte. Und wir hören auch die Staatsanwältin in diesem Fall in Brasilien. Was ist der Ansatz gewesen und ist da wegen Mordes ermittelt worden?
Also wir hatten die Gelegenheit, mit der Staatsanwältin Carla Cristina zu sprechen. Die gibt uns exklusive Einblicke in die Ermittlungen seiner Zeit. Und anders als in Deutschland sind die Ermittlungen in Brasilien bereits abgeschlossen. Denn da verjährt Mord nach 30 Jahren. Mhm. Wir schauen auch auf die Ermittlungen in Deutschland von BKA und Staatsanwaltschaft Hamburg. Das ist alles sehr gut dokumentiert worden, unter anderem von Rüdiger Neberg. Der berühmte Abenteurer und Survival-Experte, der 2020 verstorben ist, der reist in den 80ern ziemlich oft nach Brasilien und stößt da eben auch auf Tatunkanara. Lange bevor die Verbrechensserie um ihn überhaupt publik wird. Und Neberg ist eben auch einer der Ersten, der sich an die Fersen von Tatunkanara hängt. Und so unterstützt er eben auch die BKA-Ermittlungen.
Also er ist sich früh sicher, dass Tatunkanara wirklich ein Hochstapler, ein Lügner ist?
Genau, es gibt da auch eine beeindruckende Szene, in der Rüdiger Neberg und Tatunkanara aufeinandertreffen. Die gibt's auch in unserer Serie zu sehen. Neberg stellt Tatunkanara da zur Rede. Rüdiger Neberg hat die BKA-Ermittlungen durch seine Recherchen und die Eigeninitiative vor allem vor Ort in Brasilien sehr unterstützt. Und jetzt tritt seine Tochter quasi in seine Fußstapfen. Kirsten Neberg ist mit uns in Brasilien unterwegs gewesen, auf insgesamt 10-tägiger Flussfahrt auf dem Rio Negro.
Und man sieht Kirsten Neberg, die Tochter des bekannten deutschen Abenteurers, auch in ARD Crimetime. Diese Recherchereise, die wir miterleben können, steckt viel Aufwand drin und ihr habt euch auch lange vorbereitet. Wann seid ihr da gewesen? Wie ist es dort gewesen?
Also wir waren im Februar diesen Jahres da. Das war kurz nach Beginn der Regenzeit. Nur ein paar Monate vorher waren ganze Teile des Rio Negro fast trockengelegt und der geringe Wasserstand hat uns immer noch Probleme bereitet. Also einige Seitenarme des Rio Negro konnten wir gar nicht anfahren. Wir brauchten auch mehr Zeit und erfahrene lokale Lotsen, damit wir eben nicht Gefahr laufen, auch auf den Flussgrund aufzusetzen. Und zwischen kurzen, wirklich ziemlich kräftigen Regenschauern gab es immer wieder zwischen 30 und 35 Grad. Das Ganze war schon ziemlich anstrengend. Und neben den 10 Bootscrew-Mitgliedern hatten wir auch einen ziemlich tollen brasilianischen Producer vor Ort mit auf dem Boot. Und der hat eben organisiert, übersetzt und auch zwischen uns und der Bootscrew vermittelt.
Welche Sprache wird dort gesprochen?
Das ist Portugiesisch.
Die Sprache sollte man beherrschen oder zumindest wissen, wer sie kann und ihn dort mit ins Boot nehmen. Für Kirsten Neberg ist das auch jetzt eine ganz persönliche Auseinandersetzung gewesen mit der eigenen Familiengeschichte.
Ich habe das Gefühl, das ist auch eine Reise in die Vergangenheit zu meinem Vater, um Licht in Geschehnisse zu bringen, wo immer noch ganz viele Fragezeichen irgendwie über dem Urwald hängen.
Anfang der 80er ist mein Vater das erste Mal nach Brasilien gereist und hatte vor seiner ersten Reise bereits von Tatunkanara gehört und hatte sich auch darauf vorbereitet, ihn zu treffen. Als mein Vater das erste Mal Tatunkanara begegnet ist, hat er in sein Tagebuch geschrieben, dass er sympathisch wirkt. Ich glaube, er hat das Talent, Menschen in den Bann zu ziehen. Und wie so ein Rattenfänger von Hameln hat er seine Fans nach Brasilien locken können und hat davon profitiert finanziell.
Das waren Ausschnitte aus den Filmen, die wir Ihnen in unseren Shownotes empfehlen. ARD Crimetime, Tatunkanara und die Toten im Dschungel. Menschen auf der ganzen Welt sind fasziniert von diesem selbsternannten Anführer. Und einer der Menschen, die von ihm und seinen Mythen in den Bann gezogen werden, ist Herbert Wanner, ein Mann aus der Schweiz. Was mit ihm geschehen ist, wollen wir nun genauer rekonstruieren. Was hat Herbert Wanner da genau angetrieben?
Also es ist 1983, als der 23-jährige Herbert Wanner in den Amazonas reist. Er ist Forstwirt aus Zofingen in der Schweiz. Er liebt die Wildnis und er begeistert sich sehr für die Legende um Tatunkanara. Deshalb war er auch schon dreimal vorher mit ihm im Dschungel unterwegs und er kommt diesem angeblichen Reich dabei auch immer näher. Insgesamt hat er dafür bereits 15.000 Schweizer Franken ausgegeben. Sein Traum ist es, im Amazonas Land zu kaufen und sich als Landwirt niederzulassen.
Also ziemlich weit von seiner Heimat entfernt.
Genau. Und er erhofft sich von Tatunkanara zu lernen, wie man im Urwald allein überleben kann. Also sogenannte Survival Skills sich anzueignen. Auf den Fotos sieht man die beiden bei der gemeinsamen Jagd. Im Dezember 83 will Tatunka dann mit seinem Begleiter endlich in sein Reich gehen. Und in einem seiner letzten Briefe schreibt Herbert voller Begeisterung: Liebe Eltern, wir werden bald in die Berge gehen. Tatunka muss zu seinem Volk. Da werde ich dann wohl zum ersten Mal seine Leute treffen und die Berge sehen.
Also er ist offenbar sehr überzeugt davon, dass es dieses verborgene Volk gibt.
Genau, und er vertraut Tatunka Nara auch sehr. Allerdings von der letzten Dschungelreise, das ist Ende 1983, kehrt Herbert Wanner nie zurück. Und seine Familie in der Schweiz meldet ihn daraufhin als vermisst.
Nur durch einen Zufall wird seine Leiche entdeckt von einer Reisegruppe, die von Ottmar Scheiwiller geleitet wird. Wir haben ihn schon am Anfang gehört, wie er sich an diese Reise erinnert. Scheiwiller ist 1984 unterwegs im Nordwesten Brasiliens, in dem Gebiet, in dem sich im Jahr davor die Spur von Herbert Wanner verloren hatte.
Das ist Barcelos und da sind wir abgebogen und wir sind dann hier den Rio Arauca hinaufgefahren. Das ist jetzt so ein Caboclo, da haben wir manchmal angelegt und mit den Leuten gesprochen, was sie so gesehen haben und so weiter. Und bei einem der letzten Caboclos, das wir angesteuert haben, noch vor den Wasserfällen, haben uns die Leute dieses Caboclos dann darauf aufmerksam gemacht. Sie hätten eine Leiche gefunden, irgendwo in der Nähe. Und das hat mich interessiert und ich habe gefragt, wo diese Stelle sei und ich dachte, wir könnten diese Stelle mal suchen gehen.
Diese Neugier, dieses Nachfragen, was denkst du, wie kommt es, dass er so ein besonderes Interesse daran gehabt hat?
Also man muss sagen, Ottmar Scheiwiller ist ja Reiseleiter für Trekkingreisen und in dem Zuge ist er Tatunka Nara auch schon mal begegnet und zwar im Sommer 1983. Der Reiseveranstalter, für den Ottmar Scheiwiller damals arbeitet, der möchte, dass er den potenziellen Dschungelguide vor Ort kennenlernt, bevor es eben ein Jahr später auf gemeinsame Gruppenexkursionen gehen soll. Und so sind also diese zwei Männer, Ottmar Scheiwiller und Tatunka Nara, 3 Tage zusammen auf dem Rio Negro unterwegs. Und Ottmar Scheiwiller erzählt uns, dass vieles an diesem angeblichen Stammesführer ihm ziemlich suspekt vorkommt. Also er hat uns erzählt, dass er bei dem Aufeinandertreffen mit ihm manches so ein bisschen unheimlich empfunden hat. Und er hat sogar zwischendurch auch mal ein bisschen Angst gehabt. Es schien, als ob Tatunka Nara einfach plötzlich ausrasten könnte, wenn man seine Geschichte, vor allem die Geschichte dieser Legende, offen anzweifeln würde, hat uns Ottmar Scheiwiller erzählt. Und ein Jahr später dann, im Sommer 1984, versetzt Tatunka Nara dann Ottmar Scheiwiller und seine Reisegruppe. Und die Gruppenexkursion findet dann mit einem anderen Dschungelguide statt. Das ist im Nachhinein schon auch sowas wie eine glückliche Fügung. Denn nur so kommt es auch dann dazu, dass die Gruppe auf die sterblichen Überreste von Herbert Wanner stößt.
Ist er dann auf demselben Fluss unterwegs, dem ihr auch gefolgt seid?
Das ist auf dem Rio Arauca. Das ist ein kleiner Seitenarm des Rio Negro, ziemlich tief im Amazonasgebiet und auch mehrere Tagesreisen entfernt von der nächstgrößeren Stadt Barcelos. Und aufgrund des echt niedrigen Wasserstandes konnten wir im Februar da nicht dort hinfahren. Der Dschungel, der den Rio Arauca säumt, ist wirklich nahezu menschenleer. Also es gibt da wirklich nur so einzelne kleine sogenannte Caboclo-Dörfer, so kleine Siedlungen am Flussufer mit zum Teil indigener Bevölkerung.
Du sagst tief im Amazonasgebiet, das ist so ein riesengroßes Gebiet, um das es geht, unübersichtlich. Und erschwerend kommt ja auch hinzu, die Leiche, die hier gefunden wird, ist inzwischen ein Skelett geworden. Dieser Tote liegt also schon länger dort. Wie kann er dann identifiziert werden?
Man schaut sich die Mütze genauer an und stellt fest, dass sie von einem Schweizer Hersteller ist. Und in dem Etikett finden sich auch Initialen, und zwar H.W., wie von dem vermissten Herbert Wanner. Ottmar Scheiwiller hat tatsächlich in seiner Reisegruppe auch 2 Zahnärzte dabei, ein Ehepaar. Und das schaut sich das Gebiss genauer an und sagt, aufgrund der Plombentechnik könnte es tatsächlich ein Europäer sein, eventuell sogar ein Schweizer. Die sind jetzt mitten im Amazonasgebiet, weit und breit kein Polizeiposten und deswegen wird diskutiert, was nun zu tun ist. Und es wird entschieden, die Fundstücke mit in die Schweiz zu nehmen und bis nach Zürich zu schmuggeln und dort der Polizei zu übergeben.
Ein Teil der sterblichen Überreste des mutmaßlichen Mordopfers werden vom Reiseleiter Ottmar Scheiwiller eingesteckt. Er öffnet dafür seinen Rucksack.
Und dann haben wir uns entschieden, aufgrund unserer Diskussion, dass wir den Unterkiefer mitnehmen. Ich habe dann den in meinen Rucksack gepackt, ausgehängt zuerst vom Schädel, nicht? Und dann in meinen Rucksack getan. Und ich habe mich dann quasi geopfert, um diesen Körperteil in meinem Rucksack mit nach Hause in die Schweiz zu schleppen. mit dem vollen Risiko, dass wir da in eine Zollkontrolle kommen könnten, was nicht passiert ist.
Also das muss man sich mal vorstellen, er hat dieses Gebiss in seinen Rucksack gesteckt, fliegt mit dem Flugzeug zurück in die Schweiz. Was hätte ihm denn gedroht, wenn der Zoll ihn da kontrolliert hätte?
Ja, also man muss jetzt erstmal wissen, es sind ja natürlich die 80er, ne? Da gibt es noch nicht so umfangreiche Handgepäckskontrollen wie später dann nach dem 11. September 2001.
Also da gab es diese Terroranschläge in New York und das hat vieles verändert.
Genau, und hätten jetzt aber die Behörden den Unterkiefer tatsächlich in Ottmar Scheiwillers Rucksack entdeckt, dann wäre es auf jeden Fall zu polizeilichen Untersuchungen gekommen. Das ist klar. Also man hätte ihn auf jeden Fall befragt. Vielleicht wäre es sogar zu einem Prozess gekommen oder einer Inhaftierung. Schließlich handelt es sich ja auch um menschliche Knochen.
Aber es bleibt alles im Rucksack, keine Kontrolle.
Genau. Kiefer und Mütze werden dann der Polizei in Zürich übergeben und die weiß aber erstmal überhaupt nichts damit anzufangen. Schließlich weiß ja bis dahin auch noch niemand, ob es sich überhaupt um den Kiefer eines Schweizers handelt. Und das Zahnarzt-Ehepaar aber geht damit ein bisschen mehr Eifer an die Sache. Das schaltet nämlich einen Aufruf in einer Zeitschrift. Das ist das Swiss Dental Journal.
Das ist so ein Fachmagazin wahrscheinlich.
Genau, ein Schweizer Zahnarztmagazin ist das. Und das druckt auf deren Wunsch hin ein Foto von diesem Kiefer und vom Zahnstatus. Und das erscheint dann auch im ganzen Land. Ein knappes Jahr später dann gelingt es Herbert Wanner tatsächlich anhand dieses Unterkiefers zu identifizieren. Das alles tatsächlich eigentlich nur durch die Initiative des Zahnarzt-Ehepaares. Die Kripo Zürich wiederum nimmt den Fall jetzt aber ernst. Und was eben bisher als Vermisstenfall gehandelt wurde, wird so zum Mordfall.
Und wir schauen uns diese tödlichen Verletzungen nun genauer an. Das Opfer ist ja vermutlich durch einen Schuss von hinten getroffen worden. Es gibt da ein riesiges Einschussloch auf der Rückseite des Schädels. Lässt sich aus dieser Verletzung etwas über die Tatwaffe ableiten?
Zunächst muss man ja sagen, es gab nie eine richtige Obduktion. Was wir aber von den Zeugen und auch von Ottmar Scheiwiller wissen, ist, dass das Loch im Kopf wohl durch eine großkalibrige Kugel verursacht worden sein muss. Es gibt Fotos von Herbert Wanner und Tatun Kanara, auf der sie beim Jagen posieren. Das ist auch zu sehen in unserem Film. Da sieht man sie eben mit einem Gewehr. Und ob es sich bei diesem Gewehr um die Mordwaffe handeln könnte, das wissen wir allerdings nicht. Ottmar Scheiwiller hat uns aber eine wichtige Anekdote erzählt. Die bringt uns nämlich auf die Spur der möglichen Munition.
Er hat ihn ja getroffen.
Genau. Er erzählt, bei seiner Kennenlernreise mit Tatun Kanara ein Jahr vor diesem Fund hatte er ihn gebeten, ihm beim nächsten Mal ein sogenanntes Dumm-Dumm-Geschoss aus der Schweiz mitzubringen.
Was ist das?
Genau, das heißt so Dumm-Dumm eben, weil die Geschosse ursprünglich in der Dumm-Dumm-Fabrik in Indien entwickelt wurden. Dabei handelt es sich um eine wirklich gefährliche Munition für Gewehre, die vor allem bei der Großwildjagd eingesetzt werden. Die sind speziell entwickelt worden, um beim Einschlag im Ziel auseinanderzubrechen. Die entwickeln eine sehr zerstörerische, kaum einschätzbare Kraft. Und schon 1984 gelten Geschosse dieser Art als verbotene Kriegswaffe. Ottmar Scheiwiller weigert sich auch damals, Tatun Kanara diesen Gefallen zu tun. Er sagt, er ist ja kein Waffenhändler. Aber das Ganze lässt vermuten, Tatun Kanara hat sich vielleicht anders diese Munition beschaffen können, die dann wiederum für den Mord an Herbert Wanner hätte eingesetzt werden können.
Ja, er soll verantwortlich sein für den Tod von Herbert Wanner, wird verdächtigt, weil die beiden auf Dschungelreise gewesen sind, gemeinsam Ende 1983. Und danach wird Wanner eben von niemandem mehr gesehen. Das ist jetzt ein schwerer Vorwurf. Wie ist denn seine Reaktion, seine Version?
Also Tatun Kanara selbst hat immer bestritten, diese und jede andere ihm vorgeworfene Tat begangen zu haben. Dabei hat er auf jeden Fall ein Motiv für die Tat gehabt. Man kann vermuten, Tatunka wollte nicht als Hochstapler auffliegen. Also möglicherweise hat Wanner irgendwas gesehen, was er nicht sehen sollte. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass er seine Opfer aus Habgier ermordet hat. Laut Wanners Familie hat Herbert Wanner in den Vorjahren mehrere 10.000 Franken an Tatunka Nara gezahlt. Davon hat er sich sogar ein neues Boot kaufen können. Und auf seiner letzten Reise hat Herbert Wanner Traveler-Checks dabei im Wert von $1,400 und die wurden nach seinem Tod noch eingelöst. Nie konnte ermittelt werden, von wem.
Du hast schon diese privaten Ermittlungen angesprochen vom deutschen Abenteurer Rüdiger Nieberg. Er ist mehrmals vor Ort gewesen, hat privat ermittelt und Zeugen getroffen und Bewohner eines Caboclos am Rio Negro entdecken die Knochen von Herbert Wanner ja als Erste. Rüdiger Nieberg kann mit einem von ihnen auch sprechen, zu sehen im Film Das Geheimnis des Tatun Kanara vom Regisseur Wolfgang Bröck. Vor laufender Kamera beschreibt dieser Bewohner seine Angst.
Er könnte mich ja auch umbringen, weil ich gesagt habe, dass er das war. Weil ich den Toten gefunden habe. Darum könnte er mich töten. Das ist es also, wovor ich Angst habe. dass er das auch mit mir macht. Es weiß ja keiner, ob er es wirklich gemacht hat, aber alle schwören, dass er es war.
Ein Ausschnitt aus dem Film von Wolfgang Brück. Dass dieser Mann fürchtet um sein Leben, hören wir ganz klar. Er wird als Zeuge beschrieben. Wie glaubhaft ist denn diese Aussage? Wie schätzt du das ein? Konnte er belastende Hinweise liefern?
Also wir wissen, und das haben wir auch selbst bei unserer Reise erfahren, die Menschen vor Ort haben immer noch unglaubliche Angst vor Tatunkanara. Sie haben einfach Angst, sich Tatunkanara zum Feind zu machen. Und deshalb wollte auch kaum jemand überhaupt mit uns sprechen. Erst recht nicht vor laufender Kamera. Das ist heute noch so, weil Tatunkanara einfach immer noch lebt. Und kommt es dann dennoch zu so einer belastenden Aussage, dann muss man den Wahrheitsgehalt also als ziemlich hoch einschätzen. Und Nebeck schafft es damals ja tatsächlich Menschen zu finden, die aussagen, unter anderem eben auch Zeugen, die sagen, dass Tatunkanara mit Herbert Wanner den Fluss Rio Araca hinaufgefahren ist und ohne ihn zurück.
Herbert Wanner ist tot, ein junger Mann aus der Schweiz, der nach dem vermeintlichen Geheimnis von Akakor gesucht hat, nach einer angeblich 14.000 Jahre alten Hauptstadt, einem verborgenen Reich, das es aber so gar nicht gibt. Trotzdem sind viele Menschen von diesem Mythos angezogen und sie sind auch unterwegs auf einem Fluss in Brasilien, der da eine große Rolle spielt bei der Recherche von Dina Dada und Felix Meschede. Dina ist bei uns zu Gast im Podcast ARD Crime Time und du bist mitten im Regenwald gewesen. Wie können wir uns das vorstellen, diesen Dschungel, den Urwald? Wie sieht's da aus?
Also wir sind natürlich aus Sicherheitsgründen nicht ganz so weit in den Wald gegangen wie die TouristInnen, die verschwunden sind. Aber tief im Dschungel, muss man schon sagen, kommt man ohne echte Survival-Skills nicht aus. Also man ist da ziemlich verloren. Man verirrt sich schnell, es lauern überall gefährliche Tiere, man findet nichts Essbares, man schafft es nicht allein zu überleben. Das hat schon etwas Beängstigendes, auch was Beklemmendes. Aber wir waren mit einem ziemlich erfahrenen Urwaldführer unterwegs, dem Brasilianer Elmo. Und der führt seit über 40 Jahren TouristInnen durch den Dschungel. Aber auch er sagt, im Amazonas gehen immer wieder Menschen verloren.
Dieses bedrückende Gefühl im Bauch, diese Beklemmung, das ist ja das eine. Aber tatsächlich, ist es wirklich mal brenzlig geworden für euch? Kam es während der langen Reise zu gefährlichen Situationen?
Also wir waren ja insgesamt 10 Tage auf dem Rio Negro unterwegs, haben auch an Bord übernachtet in Gruppenschlafkabinen. Nicht nur der Dschungel selbst war da gefährlich. Nacht zum Beispiel haben wir angelegt, um uns vor Angriffen von Piraten zu schützen. Und auch rund um den Rio Negro lauern überall illegale Goldgräber und auch Drogenschmuggler. Das ist nämlich eine ziemlich bekannte Drogenschmuggelroute zwischen Venezuela und Brasilien. Ganz zu schweigen mal von der finalen Herausforderung, einen mutmaßlichen Mörder zu treffen. Aber wir haben diese Reise monatelang vorbereitet, haben auch ein Sicherheitsbriefing bekommen in Deutschland. Wir hatten bewaffnetes Sicherheitspersonal an Bord und rund um die Uhr hatten wir auch eine Standleitung zum NDR nach Hamburg.
Dieses Team, liebe Hörerinnen und Hörer, ist einem Rätsel auf der Spur, auf der Suche nach Tatunkanara, der immer noch in dieser Region lebt und jemand, der vielfach auch als glaubwürdig angesehen wird. Wie kommt es dazu? Wie wird diese Faszination ausgelöst, dass so viele Menschen sich ihm anschließen wollen?
Also der entscheidende Punkt ist, dass es ein Buch über diese Legende gibt. Das hat ihn und eben seine Legende nicht nur Glaubwürdigkeit geschenkt, es hat ihn eben auch weltberühmt gemacht. Gemeint ist das Buch Aufbruch der Götter, die Chronik von Akakor. Der Autor dieses Buches ist ausgerechnet der damalige ARD-Korrespondent für Südamerika, Karl Brugger. Und der Journalist berichtet mehrere Jahre für die ARD aus Brasilien. Und 1976 bringt er eben dieses Buch raus über Tatunkanara und seine Legende. Und das wird dann auch ziemlich schnell zum Bestseller. Brugger beschreibt, dass diese Stadt, tief verborgen im Wald, im menschenleeren Grenzgebiet zwischen Brasilien und Venezuela liegt und versteckt ist unter einem massiven Bergplateau. In riesigen Höhlen soll da das Volk der Uga-Mongulala leben und das bewache einen Schatz aus Gold und Edelsteinen und das soll ein Geschenk von außerirdischen Besuchern sein.
Der Journalist Karl Brugger berichtet darüber auch über seine Begegnung mit Tatunkanara. Einen Ausschnitt hören wir aus einem Radiobeitrag des ARD-Korrespondenten von 1981.
Der Indianer spricht Deutsch, ein auffallend gutes Deutsch. Er erinnert kaum an einen Indianer. Er ist groß gewachsen, dunkelhaarig und von fast weißer Hautfarbe.
Diese Beobachtungen von Karl Brugger vor mehr als 40 Jahren Wann haben sich die beiden denn das erste Mal getroffen?
Das Ganze beginnt schon sehr viel früher, im Frühling 1972. Da kommt es nämlich zu einer Zufallsbegegnung im deutschen Generalkonsulat in Rio de Janeiro. Da treffen Tatuncanara und Kalbrugger das erste Mal aufeinander. Und Tatuncanara erzählt eben diesem Journalisten Kalbrugger in bestem Deutsch, er sei der Sohn einer entführten deutschen Nonne und dem Oberhaupt eines geheimen Dschungelvolkes.
Das macht den Journalisten an der Stelle wahrscheinlich erstmal hellhörig.
Total, genau. Das bringt Kalbruggers Reporteraugen förmlich zum Leuchten. Er wittert den großen Durchbruch als Journalist. Dabei klingt die Geschichte ja eigentlich zu fantastisch, um wahr zu sein.
Den Korrespondenten Kalbrugger selbst konntet ihr nicht befragen, aber wir haben einen Freund, den wir jetzt hören können, der uns erklärt, was diese Faszination ausgelöst haben könnte und auch weiter vorangetrieben hat. Bruggers Schulfreund Klaus A. Meyer.
Er hat nicht von vornherein, sag mal, nur solche Geschichten gesucht. Da war er, glaube ich, ein zu ernsthafter Journalist. Aber als ihm, wie auch immer, er auf diese Geschichte gestoßen ist, hatte das für ihn natürlich schon den nötigen Sexappeal, das weiter zu verfolgen. Das ist erstmal die eigene Neugier, dass man vielleicht tatsächlich diese Geschichte glaubt. Und man will halt vielleicht auch berühmt werden dadurch, dass man den Beweis antritt und das wirklich entdeckt und ein Foto macht und Bilder macht oder Leute vorführt, die man da also dann vor die Kamera bringen kann. Er war selber so fasziniert, dass er diese Geschichte nicht mehr loskriegte. Wir haben gestritten, ich habe ihn gewarnt, ich habe gesagt, du ruinierst deinen Ruf, solange die Geschichte nur das ist, was dir ein Mensch da erzählt, dann musst du doch auch als Journalist sagen, non liquid, es reicht nicht aus.
Man kann das auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man neugierig durch die Welt läuft, dass ihn das anscheinend angetrieben hat, diesen Journalisten zwischen Mythos und Wahrheitsfindung. Wir haben einen Freund von Kalbrugger gehört. Gibt es denn irgendwelche Beweise in dem Buch oder an anderer Stelle, die uns dann zeigen könnten, da ist doch was dran an dieser Geschichte?
Also, Kalbrugger findet tatsächlich keine Beweise, aber er hat jahrelang danach gesucht. Also schon 1972, in dem Jahr, wo Kalbrugger und Tatuncanara sich begegnen, da gehen die beiden zusammen in den Regenwald und die wollen eben dieses Reich finden. Irgendwann lässt Tatuncanara aber den Reporter für Stunden allein im Urwald zurück. Und das ist wirklich lebensgefährlich für Brugger in diesem sehr abgelegenen Teil des Dschungels. Trotzdem, er gibt nicht auf. Viele weitere Expeditionen folgen, keine erreicht ihr Ziel und Tatuncanara hat einfach immer wieder neue fadenscheinige Gründe, wieso es eben zum Abbruch dieser Reise kommt. Kalbrugger bekommt das angeblich versunkene Reich nie zu sehen, aber die Legende ist eben so detailreich und so besonders erzählt, dass sie Kalbrugger eben nicht mehr loslassen will. Und 1976 dann, 4 Jahre nach dieser Begegnung, bringt er das Buch heraus. Ohne echte Beweise schreibt Kalbrugger da von archäologischen Wundern, göttlichen Gesetzen, unterirdischen Wohnstätten und einem geheimnisvollen Volk mit Altvätern.
Und von diesem Buch kann sich heute noch jeder seine eigene Meinung bilden. Auch Sie können es unter diesem Titel heute noch finden, liebe Hörerinnen und Hörer. Dina, du hast es dir auch ganz genau angeschaut. Wie schätzt du das ein, diese sogenannte Chronik von Akakor, die er nach seiner Recherche geschrieben hat?
Also das Buch kann man heute nur noch in Antiquariaten kaufen. Ich habe es aber gefunden und gelesen. Und man muss sagen, aus heutiger Sicht klingt das Ganze eher so wie so ein dick aufgetragenes Märchen oder so ein Fantasy-Roman. Das Ganze ist so ein Mix aus Pseudowissenschaft und Esoterik. Ein bisschen Ufologie ist auch dabei. Mhm. Das passt aber ziemlich perfekt in den damaligen Zeitgeist. Also wir sprechen da von den 70er Jahren, die Ära nach der Mondlandung. Da schreiten Wissenschaft und Technik ziemlich schnell voran. Auch die Faszination für außerirdisches Leben ist damals ziemlich weit verbreitet. Auch so Parawissenschaften wie Präastronautik rund um den Schweizer Erich von Däniken sind da nahezu Mainstream. Gleichzeitig werden da immer wieder antike Ruinenstädte entdeckt und große Teile vom Amazonas sind noch nicht entdeckt. Also alles scheint damals irgendwie möglich.
Eine Aufbruchstimmung, in der dieses Buch erschienen ist. Und es hat mit Sicherheit auch noch mal mehr Popularität erlangt, als der Autor einige Jahre später erschossen wird. Eine Kugel trifft ihn mitten in die Brust. Er wird 41 Jahre alt. In den Fernsehnachrichten wird darüber berichtet, am 3. Januar 1984.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Der langjährige Hörfunkkorrespondent der ARD für Südamerika, Kalbrugger, ist in Rio de Janeiro ermordet worden. Der 41-jährige Journalist wurde in der vergangenen Nacht auf offener Straße überfallen und erschossen. Brugger hatte zum Jahreswechsel seinen Posten aufgegeben.
Karl Brugger wird ermordet. 12 Jahre nach der ersten Begegnung mit Tatunka Nara und knapp 8 Jahre nach Veröffentlichung des Buches. Und die Frage, die uns nun weiterhin bewegt, lautet: Steckt Tatunka Nara dahinter?
Die Ermittlungen ergeben, am Abend hat Brugger noch in Rio de Janeiro seinen Ausstand gefeiert als ARD-Korrespondent zusammen mit seinem Nachfolger Ulrich Enke. Der wird dann auch Zeuge der Tat. Der sagt später aus, dass dieser Täter Geld gefordert hat mit gezückter Waffe. Der schießt dann aber direkt und trifft Karl Brugger mitten in die Brust. Karl Brugger erliegt kurz darauf im Krankenhaus dann seinen Verletzungen. Ulrich Enke bleibt unverletzt. Es sieht aus wie ein Raubmord, aber es ist eben keiner. Nichts wird gestohlen. Nicht mal die teure Rolex-Armbanduhr von Karl Brugger. Und auch der Zeitpunkt wirft große Fragen auf. Denn Karl Brugger will ein paar Wochen später erneut aufbrechen. Dorthin, wo Tatunka Naras Reich vermutet wird. Und er plant das erste Mal ohne Tatunka, in Begleitung eines befreundeten Archäologen.
Also er sucht sich eine weitere Quelle, mit der er diese Reise unternehmen will.
Genau, also womöglich möchte er endlich die Belege finden, die er eben für das Sachbuch Die Chronik von Akakor noch nicht hatte. Es geht ihm wirklich darum, endlich die große Frage zu klären. Steckt denn wirklich irgendwas dahinter oder ist diese Legende eigentlich nur eine Erfindung von Tatunka Nara? Damit will Brugger auch seinen ramponierten Ruf retten. Inzwischen zweifelt er tatsächlich selber an der eigenen Story und ausgerechnet der, eben Karl Brugger, der Tatunka Nara mit seinem Buch berühmt gemacht hat, das ist natürlich schwierig, weil das hätte natürlich böse Folgen für Tatunka Nara selbst. Dem droht dann nämlich Gesichtsverlust und das Aus auch eines lukrativen Geschäftsmodells.
Das könnte ja auch nun ein Motiv sein, wenn plötzlich dieses so viel beachtete Buch, das viele Menschen in den Bann gezogen hat, vom Autor selbst angezweifelt wird.
Ja, genau. Und daher stellt sich natürlich irgendwie die Frage, ob Tatunka Nara die Entlarvung durch Karl Brugger verhindern wollte und daher eben seinen Mord in Auftrag gegeben hat. Unsere Recherchen zeigen auch, dass die brasilianischen Behörden bei den Ermittlungen des Mordes von Karl Brugger auch Tatunka Nara im Auge hat. Es wird ein Phantombild veröffentlicht, das sieht aber Tatunka Nara nicht ähnlich. Auch der Zeuge Ulrich Enke kann ihn nicht als Täter identifizieren. Und Tatunka Nara legt auch ein Alibi vor, also der ist nicht in der Tatnacht in Rio de Janeiro gewesen. Und es wird dann tatsächlich ein anderer Verdächtiger festgenommen und angeklagt. Der wird letztlich freigesprochen. Ja, und der wahre Täter wird einfach nie ermittelt.
Wer ist Tatunka Nara? Dieser Frage ist Filmautorin Dina Dada nachgegangen. Sie erzählt in ARD Crimetime, wie sie ihm auf die Spur gekommen ist. Wir vertiefen dazu auch gleich die Ermittlungsschritte der brasilianischen Behörden. Die heute zuständige Staatsanwältin ist exklusiv zu hören bei uns. Aber wir wollen auch noch Menschen vorstellen, die sich, genauso wie Herbert Wanner, auf den Weg gemacht haben. Viele Abenteuerreisende, die fasziniert gewesen sind. Und es lohnt sich, diese unterschiedlichen Beweggründe nochmal genauer zu beleuchten, um diese Faszination noch besser zu verstehen, für uns greifbar zu machen. Eine Frau wird bis heute vermisst. Wer ist sie und wo kommt sie her?
Genau, es gibt da noch Christine Häuser. Die ist 47 Jahre alt. Sie ist gebürtige Deutsche und betreibt in Schweden, in Göteborg, eine Yogaschule. Und Christine Häuser könnte man vielleicht so ein bisschen klischee-mäßig als Hippie bezeichnen. Sie begeistert sich für Esoterik, für fremde Kulturen und auch Religion. Und sie verschlingt das Buch von Karl Brugger förmlich. Also sie will in Tatunka Nara dann auch ihren Mann aus einem früheren Leben wiedererkannt haben. Und sie meldet sich dann auch bei ihm. Tatunka Nara lädt sie zu sich ein. 1986 reist Christine Häuser dann das erste Mal zu ihm. Sie reist mit ihm gemeinsam durch den Dschungel. Dann im Juni 1987 will sie das ein zweites Mal tun. Sie ist dort in Manaus, in der Hafenstadt am Rio Negro. Die beiden treffen aufeinander. Doch noch bevor diese Reise in den Regenwald losgeht, verschwindet Christine Häuser. Die Situation schildert Tatunka Nara später so. Es soll einen Streit um Geld gegeben haben. Er will Christine Häuser eine Backpfeife gegeben und sie dann halb gewaltsam von Bord seines Schiffes gebracht haben. Doch Christine Häuser taucht danach nie wieder auf, tatsächlich.
Das Schicksal hat sich bis heute nicht geklärt. Es gibt außerdem noch einen US-Amerikaner, der bei einer Expedition mit Tatunka Nara verschwindet. Wie hat er das erklärt?
Dabei handelt es sich um John Reed, das ist ein US-Amerikaner. Der verschwindet bereits 1980 und damit ist er auch das erste bekannte mutmaßliche Opfer Tatunka Naras. Er ist 27 Jahre alt und John Reed zeichnet leidenschaftlich gerne Comics und das hat er auch gemacht während der Reise, die er zusammen mit Tatun Kanara in den Dschungel unternimmt. Und das sieht man dann auch bei uns in der Serie ganz gut. Also das sind so wie so kleine Karikaturen der beiden zusammen auf der Reise.
Ist ziemlich sehenswert. Ich finde, das kommt nah ran an professionelle Comics.
Absolut. Es gibt auch in der Serie ganz gute Einblicke von Johns Briefen an seine Familie. Und ja, nach dem Verschwinden von John Reed behauptet Tatun Kanara, John Reed sei im Dschungel dann einfach ohne ihn weitergezogen und wohl von einem indigenen Stamm angegriffen und getötet worden. Also das ist Tatun Kanaras Erklärung für das Verschwinden von John Reed. In unserem Film sieht man auch eine ziemlich emotionale Konfrontation von Sandy Reed, das ist die Schwester von John Reed, und Tatun Kanara. Also sie reist auf eigene Faust zu Tatun Kanara, konfrontiert ihn dort. Das wird sehr emotional, aber das Ganze ist am Ende dann auch erfolglos.
Und es gibt noch weitere Gegenüberstellungen, zum Beispiel in einem Film von 1990, Das Geheimnis des Tatun Kanara von Regisseur Wolfgang Brück. Gemeinsam mit Rüdiger Neberg, dem deutschen Abenteurer, hält er vor der Kamera ganz selten Aussagen von Tatun Kanara über seine Vergangenheit fest. Und wir hören hier auch ganz deutlich den fränkischen Dialekt heraus.
Du hast als Kind schon Deutsch gelernt, ne? Als kleiner. Als
von meiner Mutter, aber ich habe es perfektioniert, wie ich in Deutschland war. Ne?
Aha. Ach, du warst in Deutschland?
7 Jahre.
Ach so.
Ich kam Anfang 60 nach Deutschland, bis 67 bin ich dort geblieben. Aha. Bin dann 2 Jahre zur See gefahren.
Was hast du gemacht in Deutschland?
Ich habe bei der ersten Mechaniker gelernt. Ne? Und dann alles, was nichts dauert.
Als Tatun Kanara.
Das ist Wolfgang Brück, der dieses Interview führt, Regisseur auch dieser Dokumentation, aus der wir einen Ausschnitt gehört haben. Und Gespräche wie diese helfen auch bei den Ermittlungen. Wir wissen schon, hinter Tatun Kanara steckt Günther Hans Haug. Er spricht auffallend gutes Deutsch, sagen auch andere Beobachter, die ihn getroffen haben. Das mag auch für alle, die seinen richtigen Namen gar nicht kennen, überraschend sein. Wer steckt denn nun dahinter und was steckt dahinter, dass er so gut Deutsch sprechen kann?
Dieser Frage sind natürlich auch die Ermittler nachgegangen. Die Kripo in Zürich zum Beispiel hatte nach dem Verschwinden von Herbert Wanner über den Umweg der Schweizer Botschaft herausfinden können, dass es sich bei Tatun Kanara um einen deutschen Staatsangehörigen handeln muss, der im Amazonasgebiet lebe. Das deutsche Bundeskriminalamt beginnt daraufhin, die über Jahre gesammelten Informationen, unter anderem eben auch von Rüdiger Neberg, abzugleichen mit deutschen Meldeämtern, Passagierlisten und Ausreisedaten. Und das führt dann im Juni 1987 zu einem ersten Durchbruch.
Was ist das Ergebnis?
Das BKA kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei Tatun Kanara mit großer Wahrscheinlichkeit um Günther Hans Haug aus Deutschland handelt. Also ein Deutscher, der in den 1960er Jahren nach Brasilien auswandert und dort eine komplett neue Identität erfindet. Bestätigt wird das auch durch ein forensisches Fotovergleichsgutachten. Da werden individuelle Gesichtsmerkmale von diesem Tatun Kanara verglichen mit alten Fotos aus der Vergangenheit, auch aus Kindheitstagen. Zum Beispiel Augenabstand, Position der Nase und so weiter. Und so kann eine Personengleichheit festgestellt werden.
Also Tatun Kanara ist in Wahrheit Günther Hans Haug. Du hast auch schon gesagt, sein Spitzname ist Hansi, den man auch in euren Filmen immer mal wieder hört. Das bedeutet, dieser Mann hat also eine ganz andere Herkunft. Er kommt aus Bayern, aus Franken, weil er hat ja diesen Dialekt.
Genau, die Spuren führen in ein Dorf bei Nürnberg, Grub am Forst. Hier in Franken wächst Günther Hans Haug auf. Er macht eine Ausbildung zum Maurer, er heiratet und gründet auch eine Familie. 1968, da ist er erst 27 Jahre alt, da lässt er seine Frau schwanger und mit 2 kleinen Kindern in einer Nacht- und Nebelaktion dann einfach sitzen und haut nach Hamburg ab. Da heuert er auf einem Frachtschiff als Seemann an und die BKA-Ermittler können später seinen Namen tatsächlich auch auf einer Crewliste entdecken, von dem Frachter Dorte Oldendorf. In Brasilien geht er dann von Bord und taucht illegal unter. Das ist dann auch die Geburtsstunde von Tatun Kanara.
Und diese Identität ist natürlich nun bedroht, wenn man dem hinterher steigt. Wie reagiert er darauf, wenn ihm seine eigene Biografie nun vorgehalten wird?
Ja, also es kommt zum Teil wirklich zu skurrilen Situationen. Da gibt es zum Beispiel Reporter der Zeitschrift Bunte, die 1989 dorthin reisen. Im Gepäck haben sie seine fränkische Ehefrau. Und so stehen die beiden sich dann gegenüber mitten im Dschungel. Da gibt Tatun Kanara sogar zu, eine Familie mit dieser Frau zu haben, weil er womöglich auch nicht anders kann. Und seine kuriose Erklärung dafür ist, er sei in den 60er Jahren aus dem Dschungel nach Deutschland gekommen, aber eben als Stammesoberhaupt Tatun Kanara. Und nach einer gewissen Zeit hätte er dann wieder zu seinem Volk zurückkehren müssen. Mhm. Tatsächlich ist Günther Hans Haug alias Tatun Kanara aber auch schon in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt. 1968 kommt er in Nürnberg in Untersuchungshaft, weil er keinen Unterhalt zahlen möchte. Und kurz darauf verschwindet er nach Brasilien und gründet dann sogar eine neue Familie in Barcelos.
Können wir da irgendwas über seine Motivation herauslesen, warum er das alles macht? Warum gibt er sich als Tatunka Nara aus?
Also es gibt ja kein psychiatrisches Gutachten, das dies irgendwie stichfest erklären könnte. Aber es heißt, er sei schon als Kind besonders fantasievoll gewesen und er habe sich super gern so in Indianergeschichten und in die Welt von Karl May geflüchtet. Klar ist auch, dass er sich natürlich da aus seinem unbequemen Leben mit Unterhaltspflichten und im kleinbürgerlichen Franken eben verabschiedet und sich dann für ein abenteuerliches Leben im Dschungel entscheidet. Rüdiger Nebergs Recherchen zufolge hat er sich wohl auch im Jahr 2003 von einem brasilianischen Psychiater für geisteskrank erklären lassen.
Also da hat er selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben.
Genau, aber ob das wirklich stimmt, also in unseren Recherchen konnten wir das nicht abschließend klären.
Tatunka Nara ist ein deutscher Hochstapler. Er verwischt seine Spuren, fängt ein neues Leben an, aber seine deutsche Vergangenheit wird ihn später noch einholen. Wir sind auf der Suche nach diesem Mann, möglicherweise ein Serienmörder, der bis heute im Urwald lebt. Wir gehen dieser Frage weiter nach und wollen dazu die bisherigen Ermittlungsschritte rekonstruieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Bundeskriminalamt ist involviert. Was haben die brasilianischen Behörden denn unternommen, Dina?
Ja, das wollten wir natürlich wissen, deshalb auch diese Recherche und die Reise nach Brasilien. In den brasilianischen Akten wird bestätigt, dass es sich bei Tatunka Nara tatsächlich um einen brasilianischen Staatsbürger handelt. Also er hat einen brasilianischen Pass, auch unter diesem Namen Tatunka Nara. Und Rüdiger Nebeck konnte damals schon recherchieren, er soll Ende der 60er einfach irgendwann in Brasilien aufgetaucht sein und sich als Indigener eines Urwaldvolkes ausgegeben haben. Das aber kurz hinter der Grenze von Brasilien zu Peru lebe. Das konnte man dann einfach nicht überprüfen, also hat man ihm wohl letztlich einfach einen Pass ausgestellt und seine indigene Herkunft bestätigt. Nach dem Verschwinden des US-Amerikaners John Reeds und des Schweizers Herbert Wanner ermittelt dann tatsächlich auch die Bundespolizei in Brasilien gegen Tatunka Nara. Und in den brasilianischen Akten stoßen wir dann sogar auf ein Vernehmungsprotokoll. 1987 wird er zu diesen Vermissten befragt. Aber auch da weist Tatunka Nara jede Schuld von sich. Die heute zuständige Staatsanwältin, die kennt den Fall auch noch ziemlich gut, obwohl sie nie damit aktiv betraut war. Carla Cristina ist zuständig im Bezirk Barcelos und das ist eben auch der Wohnort von Tatunka Nara.
Wir können sie hören, die Staatsanwältin exklusiv in ARD Crimetime zum Fall Tatunka Nara. Carla Cristina erklärt uns, dass wichtige Zeuginnen und Zeugen damals nicht gehört worden seien. Für die brasilianische Polizei klingen die Aussagen von Tatunka Nara schlüssig.
In den meisten Schilderungen behauptet er, dass er die Touristen zurückbringen wollte. Aber die hätten sich irgendwann im Dschungel geweigert, zusammen zurückzukehren. Das behauptete er, um seine Unschuld zu beteuern. Er sagte aus, er habe versucht, seinen jeweiligen Begleiter zu überreden, mit ihm zurückzukehren. Aber der habe sich entschieden, im Urwald zurückzubleiben. Dann habe Tatunka Nara gesagt, okay, wenn du bleiben möchtest, lasse ich dich hier und gehe. Das ist protokolliert. Im weiteren Verfahren hat Tatunka Nara versucht, diese Aussagen zu bekräftigen. Er lieferte sogar Details zu den spezifischen Situationen im Zusammenhang mit den Betroffenen. Er wurde zu jedem der Opfer befragt, wann er Kontakt hatte, wie er beauftragt wurde und wofür, auch was sie konkret zusammen gemacht haben und wann er die Person zuletzt gesehen hat. Es war leicht für Tatunka Nara, sich gegen die Vorwürfe zu wehren. Denn das alles ist an weit abgelegenen Orten geschehen, die schwer zugänglich waren. Und außer ihm und dem Opfer war sonst niemand anwesend.
Wir gehen ja bisher davon aus, dass er alleine gehandelt hat. Aber hat es möglicherweise auch Helfer oder Helferinnen gegeben, also Menschen, die ihn in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben, die mutmaßlichen Taten zu vertuschen, zu verheimlichen?
Rüdiger Nebeck hat damals recherchiert, dass Tatunka Nara zur Zeit der Junta in Brasilien wohl einen ziemlich guten Draht in die hohen Militärkreise gehabt haben muss. Das zumindest würde auch die Frage beantworten, warum gegen Tatunka Nara nie mit mehr Nachdruck ermittelt wurde. Also womöglich wurde er da gedeckt. Mit Sicherheit verifizieren konnten wir das, aber in unseren Recherchen nicht. Auf Nachfrage hält die brasilianische Staatsanwältin diesen Verdacht für nicht sehr wahrscheinlich.
Du hast gerade dieses Vernehmungsprotokoll angesprochen. Welche Zeugenaussagen werden denn da bei den brasilianischen Ermittlungen noch so hinzugezogen?
Die Staatsanwältin, die wir da interviewt haben, die hat uns geschildert, dass alle Zeuginnen und Zeugen, die jemals zu diesem Fall befragt wurden, Personen waren, die ganz direkt oder persönlich auch mit der Tunkanara verkehrt haben. Also es gab überhaupt keine objektiven oder unparteiischen Zeugenaussagen. Und wichtige Zeugenaussagen von Personen, die beispielsweise Herbert Wanner und der Tunkanara zusammen im Dschungel gesehen haben, wurden nie in den Prozess mit einbezogen.
Bei den mutmaßlichen Opfern gibt es ganz viele unterschiedliche Nationalitäten. Also auch eine gebürtige Deutsche ist dabei. Welchen Einfluss hat das auf die Ermittlungen?
Ja, das bedeutet natürlich zunächst, dass mehrere Länder miteinander zusammenarbeiten müssen. Die sind alle in die Ermittlungen involviert und das gilt es erstmal zu koordinieren. Also die Ermittlungsergebnisse müssen da mühsam zusammengetragen werden. Die deutschen BKA-Beamten treffen sich dann mit Schweizer Kollegen und auch mit einem Vertreter der US-Botschaft, die im Fall John Reeds bereits nachgeforscht haben. Inzwischen ist ja auch klar, dass es sich bei der Tunkanara um einen deutschen Staatsangehörigen handeln muss. Und das ist auch der Grund dafür, dass das BKA dann ab jetzt zuständig ist und zentral von Wiesbaden aus ermittelt. Geleitet wird das Ermittlungsverfahren dann von der Staatsanwaltschaft in Hamburg, denn hier war der Tunkanara ja zuletzt gemeldet, bevor er auf das Schiff ging Richtung Brasilien. Mhm. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt also seit 1987 gegen Tatunkanara wegen mehrfachen Mordes.
Es geht um diesen Verdacht. Tatunkanara, genauer gesagt Günther Haug, könnte für das Verschwinden mehrerer Menschen verantwortlich sein. Wie sieht denn nun die weitere internationale Zusammenarbeit aus zwischen den Ermittlern? Fokussieren wir mal auf die Kooperation zwischen Brasilien und Deutschland.
Das BKA würde natürlich gerne mit den brasilianischen Kollegen zusammenarbeiten. Das ist auch unbedingt nötig, um beispielsweise eine Auslieferung zu ermöglichen. Aber die Zusammenarbeit gestaltet sich da ziemlich schwierig. Tatsächlich strengen damals die Brasilianer nach dem Verhör von Tatunkanara auch gar keine weiteren Ermittlungen an. Man darf nicht vergessen, bis 1984 herrscht in Brasilien noch eine Militärdiktatur und der Rechtsstaat steckt da noch in den Kinderschuhen. Aber das BKA bleibt trotzdem weiter dran.
Wir müssen uns noch mal vor Augen führen, das ist rund 40 Jahre her. In den 1980er Jahren gibt es dazu noch altes Aktenmaterial, aus dem ihr neue Informationen herausfinden konntet?
Also in der Staatsanwaltschaft Hamburg lagern stapelweise Akten über Tatunkanara. Nur leider wurde uns die Einsicht verwehrt, da es sich bis heute um ein formal noch laufendes Verfahren handele, heißt es. Und Mord verjährt ja auch in Deutschland bekanntlich nicht. Wir wissen, dass ab 1987 das BKA gegen ihn ermittelt und damals schon zu eindeutigen Schlüssen kommt. Tatunkanara sei für das Verschwinden der drei Touristen John Reed, Herbert Wanner und Christine Häuser verantwortlich. Auch Rüdiger Neberg ermittelt von privater Seite aktiv in dieser Sache. Er ist also Tatunkanara noch vor dem Bekanntwerden der Vorwürfe auf seinen Brasilienreisen begegnet und beginnt sich dann langsam zu fragen, ist er, ohne es zu wissen, einem Mörder begegnet? Und so ist er eben jahrelang Tatunkanara auf der Spur und spielt auch eine wichtige Rolle bei den BKA-Ermittlungen. Denn dem BKA ist es untersagt, vor Ort in Brasilien eigenständig zu ermitteln, zumindest offiziell.
Rüdiger Neberg, es lohnt sich auf jeden Fall, auch hier aufs Neue nochmal sich mit ihm weiter zu beschäftigen, auch mit ihm als deutschen Abenteurer. Seine Tochter, Kirsten Neberg, kann sich nun auch noch heute an diesen Anruf der Ermittler vom BKA erinnern.
Irgendwann klingelte bei meinem Vater das Telefon und das BKA war am Apparat und fragte meinen Vater, ob er Tatunkanara kennen würde. Wir würden ihn gerne eine Frage stellen und wir möchten, dass sie spontan antworten, ohne nachzudenken. Und die Frage lautete, trauen Sie Tatunkanara einen Mord zu? Und mein Vater sagte direkt, nein. Dann ließ er die Frage kurz sacken und meinte nochmal, nein. Ich halte ihn für einen Phantasten, der zu Übertreibungen neigt, aber nein, auf keinen Fall ein Mörder.
Zu welchem Ergebnis kommen denn die Ermittler in Deutschland und in Brasilien dann letztendlich?
Also 2 Jahre ermittelt das BKA, unterstützt von Rüdiger Neberg, in den Fällen Reed, Wanner und Häuser. Und das ist wirklich mühevolle Kleinstarbeit. Stück für Stück müssen die Polizei, die Staatsanwaltschaft und Neberg diese belastenden Indizien erstmal zusammentragen. Aber dann sind die Ermittler sich wirklich sicher, die Indizien, die müssen ausreichen für eine aussichtsreiche Mordanklage. Sie halten Tatunkanara für den Täter. Er soll aus niederen Beweggründen John Reed, Christine Häuser und Herbert Wanner im Dschungel getötet haben.
Wird dann auch ein Haftbefehl beantragt?
Also das BKA regt im August 1988 bei der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl an. Dazu kommt es aber nie.
Aber warum nicht? Hätte Tatunkanara nicht in Deutschland auch relativ einfach der Prozess gemacht werden können?
Da gibt es ein Problem. Im Gegensatz zum BKA sieht die Staatsanwaltschaft Hamburg damals nämlich keinen dringenden Tatverdacht. Die sagen einfach, die Indizien reichen nicht aus. Und so machen sie den Ermittlern einen Strich durch die Rechnung. Das bedeutet, kein Haftbefehl, keine Auslieferung, kein Prozess. Die Ermittlungen stagnieren.
Sie stecken fest.
Genau, die kommen einfach nicht weiter und 1995 wird das Verfahren dann letztlich gegen Tatunkanara wegen Abwesenheit des Beschuldigten vorläufig eingestellt. Trotzdem, laut Staatsanwaltschaft Hamburg, laufen die Ermittlungen weiter, zumindest auf dem Papier, mit aber vermutlich eher geringer Aussicht auf Erfolg, wenn man ehrlich ist. Interessant ist, es heißt inzwischen, man ermittle wegen Mordes in 4 Fällen. Es lässt also vermuten, dass Karl Brugger zu den mutmaßlichen Opfern Tatunkanaras dazugezählt wird inzwischen. Wir haben bei der Staatsanwaltschaft Hamburg nachgefragt, ob Haftbefehl und Auslieferung überhaupt noch möglich wären und ob das überhaupt auch angestrebt werde. Uns stand aber tatsächlich niemand für ein Interview zur Verfügung. Schriftlich heißt es, aus ermittlungstaktischen Gründen wolle man sich nicht äußern. Bis heute lebt Tatunkanara in Barcelos, in der Amazonasstadt. Seitens der brasilianischen Behörden hat er nichts mehr zu befürchten, denn da verjährt nach 30 Jahren Mord. Das Verfahren ist also seit 2007 offiziell eingestellt. Ja, Tatunkanara ist ein freier Mann bis heute.
Dieser Mann, der von den Ermittlern als mutmaßlicher Mörder eingestuft wurde, lebt immer noch im brasilianischen Urwald. Er ist inzwischen über 80 Jahre alt. ARD Crimetime hat sich auf die Suche nach ihm begeben. Eine Suche vor Ort in Brasilien. Kirsten Neberg, die Tochter von Rüdiger Neberg, hat sich mit uns auf die Reise begeben, um Tatunkanara auf die Spur zu kommen.
Ich würde ihm gerne mal selber in die Augen gucken, um zu sehen, was macht das mit mir? Wie sieht dieser Mensch aus, der so einen Einfluss auf das Leben von anderen Menschen genommen hat.
Und bis vor ein paar Jahren hat Tatunkanara noch Touristen durch den Dschungel geführt. Dina, ihr seid aufgebrochen zu dieser Reise mit dem festen Vorhaben, ihn mit den Vorwürfen und euren Recherchen zu konfrontieren. Es gibt aber keine Beweise, sondern nur Indizien. Was habt ihr euch davon erhofft?
Also es kann kein Zufall sein, dass 4 Menschen im Dunstkreis eines Mannes verschwinden oder getötet werden. Und das ja auch innerhalb von wenigen Jahren. Wir haben uns daher gefragt, wieso es nie zu einem Prozess kam. Warum es nie Antworten auf diese vielen wirklich noch offenen Fragen in dieser Sache gibt, obwohl mittlerweile mehr als 40 Jahre vergangen sind. Wir haben sehr viele Monate recherchiert, um eben diese Fragen zu klären. Und die Reise nach Brasilien war das Finale dieser langwierigen, komplizierten Spurensuche.
Und wie ist das für Kirsten Neberg gewesen, diese Reise zu machen?
Für Kirsten Neberg ist diese Reise vor allem auch eine persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte gewesen. Also sie war mit uns zusammen auf den Spuren ihres Vaters unterwegs. Tatunkanara als Mörder zu entlarven, ja, das war sowas wie eine Lebensaufgabe von Rüdiger Neberg. Und der ist meines Erachtens auch der Einzige, der Tatunkanara in all den Jahren wirklich gefährlich wurde. Mhm. Es ist schon ein kleines Wunder, dass er da unbeschadet aus der Sache herausgekommen ist. Es gibt auch eine Szene aus der Doku von Wolfgang Bröck aus dem Jahr 1990. Die haben wir auch in unserem Film. Die zeigt sehr gut, wie Neberg es schafft, diesen Mann, Tatunkanara, eben aus der Fassung zu bringen. Da taucht Neberg wie aus dem Nichts am Rio Negro auf und konfrontiert Tatunkanara mit dessen wahrer Identität. Da sagt er sowas wie Tatunkanara, der größte aller Häuptlinge oder Hansi aus Nürnberg.
Für mich ist es so eine beeindruckende Szene, dieses Aufeinandertreffen. Neberg ziemlich smart im Auftreten. In der 3. Episode ist das ARD Crimetime Ende der Legende.
Genau, das ist auch das einzige Mal, dass man Tatunkanara ganz klein und vor sich hin stammelnd erlebt. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Kirsten Neberg durchforstet auch jahrzehntelang das Privatarchiv ihres Vaters und sie liest sich auch ein, zum Beispiel in sein Brasilien-Tagebuch. Und sie will letztlich ja die losen Enden aufgreifen und zu Ende führen. Sie hat mir mal erzählt, sie wollte die alten Unterlagen immer wegwerfen. Irgendwas hat sie aber davon abgehalten. Und ja, auch für Sie ist das ja keine ungefährliche Reise, allein auch aufgrund Ihres Nachnamens. Vor allem, da Tatunkanara Nieberg damals immer wieder mit dem Tod bedrohte. Auch in der Doku von Wolfgang Brück zu sehen ist eine Drohung vor laufender Kamera. Da sagt Tatunka, er wolle Nieberg am liebsten an der tiefsten Stelle des Rio Negro ersaufen. Mhm. Ja, trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist Kirsten Nieberg mit uns auf den Spuren ihres Vaters in den Amazonas gereist, den Rio Negro hinauf bis in die Stadt Barcelos.
Und auf wen Kirsten Nieberg dort trifft, das sehen Sie in ARD Crimetime in der dritten Folge der neuen Staffel Tatunka Nara und die Toten im Dschungel. Der Kontakt kommt über einen Taxifahrer im Hafen von Barcelos zustande und die Reise wird nun mit einem Schlag noch angespannter als bisher.
Wir haben die Crew darüber informiert, dass wir morgen Besuch bekommen, dass Tatunka Nara morgen zum Schiff kommt. Und die Reaktion war schockierend, weil die Crew einfach Angst hat. Es zeigt sich jetzt noch klarer, welche Macht Tatunka über die Menschen hier hat oder ausübt, ne? Dass er so einen Einfluss hat, so eine Angst zu verbreiten.
Was für eine nervenaufreibende Reise. Ihr seid tagelang unterwegs gewesen, Dina, auf der Suche und voller Hoffnung, Tatunka Nara oder besser gesagt Hans-Günther Haug zu finden. Habt ihr ihn tatsächlich auch treffen können?
Also wir haben zunächst einmal seinen Freund getroffen, das ist Pirat Mama, so nennt er sich. Der konnte dann vor Ort Kontakt aufnehmen mit Tatunka Nara. Er hat zwischen uns vermittelt und als Beweis schickt er uns dann auch ein Selfie mit Tatunka Nara. Er, der Pirat Mama, brachte ihn dann auch dazu, dass er sich mit uns verabredet. Wir haben stundenlang in tropischer Hitze auf Tatunka Nara gewartet, aber er kam nicht. Der Grund, er sieht Rüdiger Nieberg als seinen größten Feind und deshalb will er auch nicht mit seiner Tochter Kirsten sprechen. Für kein Geld der Welt hat er uns von Pirat Mama ausrichten lassen.
Das strahlt also ab, auch auf die Tochter Kirsten Nieberg. Wie groß ist denn nun eure Enttäuschung, auch die von Kirsten Nieberg, darüber gewesen?
Ja, also natürlich waren wir zunächst alle ziemlich enttäuscht. Wir waren da 10 Tage unterwegs, haben eine wirklich beschwerliche Reise hinter uns gebracht, um ihn zu treffen. Aber es ist auch wirklich ein enormer Druck von uns allen abgefallen.
Also Erleichterung auch dabei.
Genau, besonders bei der Crew, die zum Teil wirklich große Angst vor ihm hatte. Und Kirsten hätte sich auf jeden Fall gewünscht, etwas Licht ins Dunkel zu bekommen, damit vor allem die Hinterbliebenen Antworten auf die vielen offenen Fragen bekommen.
Ja. Die Zeit läuft ja auch ein bisschen davon.
Genau, man darf nicht vergessen, Tatunka Nara ist inzwischen über 80 Jahre alt. Also viel Zeit bleibt da nicht mehr, um das alles aufzuklären, ihm vielleicht möglicherweise sogar ein Geständnis abzuverlangen. Trotzdem ist das für uns keine Niederlage. Immerhin, es ist uns gelungen, Aufmerksamkeit zu erregen, diese Geschichte nochmal zu erzählen, den Opfern eine Stimme zu geben.
Ja, und man spricht darüber, hier zum Beispiel in ARD Crimetime, auch zu sehen in der Mediathek. Die Filme, die verlinken wir in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Dina Dada bei uns zu Gast. Sie hat diesen Fall gemeinsam recherchiert mit Felix Meschede. Und Dina, zum Schluss noch die Einschätzung von dir. Was denkst du denn jetzt? Ist Tatunka Nara tatsächlich ein Serienmörder?
Also auch wenn wirklich viele Indizien gegen ihn sprechen, das kann natürlich abschließend nur ein Gerichtsverfahren klären. Wir haben auf jeden Fall erlebt, er verbreitet vor Ort immer noch Angst und Schrecken unter den Bewohnern, unter den Locals. Was am Ende also bleibt, ist eine düstere Legende und die ist wirklich größer als Tatunka Nara selbst. Das hat natürlich auch mit dem Buch von Karl Brugger zu tun.
Und ich habe das Gefühl, ich hätte sowas Ähnliches schon mal im Kino gesehen auf der Leinwand.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass sogar Steven Spielberg sich von dieser Legende hat inspirieren lassen zum Blockbuster Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Mhm. Bei all diesen Geschichten, die sich um Tatunka Nara ranken und diesem großen Sensationswert, die mit sich bringen, sollten wir aber vor allem nicht die 4 Opfer aus den Augen verlieren. John Reed gilt bis heute offiziell als vermisst. Christine Häuser lebt seit 1997 offiziell nicht mehr. Ihre Familie hat sie für tot erklären lassen. Karl Bruggers Asche liegt auf dem Friedhof seines Heimatdorfes Riedlingen in Baden-Württemberg. Und Herbert Wanner wurde damals von dieser Schweizer Reisegruppe um Ottmar Scheiweler im Regenwald mit Kerzen bestattet. Seine Familie in der Schweiz aber hat natürlich keinen Ort zum Trauern. Und die Angehörigen leiden bis heute unter dieser Ungewissheit, was mit ihren Lieben wirklich passiert ist. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Ermittlungsbehörden vielleicht die notwendigen Schritte ergreifen, um hier vielleicht doch noch Licht ins Dunkel zu bringen.
Und da habt ihr sicherlich einen wichtigen Baustein geleistet. Vielen Dank für deine Arbeit und die Details, die du uns hier erzählen konntest. Schön, dass du da gewesen bist.
Danke dir. Danke für die Einladung.
Und ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter im Freundes- und Bekanntenkreis. Abonnieren Sie diesen Podcast. ARD Crime Time. Und wenn Sie uns Feedback geben wollen, schreiben Sie uns gerne an crimetime@mdr.de. Die Adresse finden Sie auch im Beschreibungstext zu dieser Folge, bequem zum Anklicken. Übrigens produziert worden von Ingo Naumann. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Und in 2 Wochen geht es in ARD Crime Time in unserer nächsten Folge um die 1990er Jahre. Wir sind dann in Leipzig. Eine Stadt im Umbruch und eine Art Abenteuerspielplatz für Kinder. Doch dann werden 2 Jungen ermordet. Und der Täter ist, wie sich später herausstellt, selbst noch ein Kind. Über diesen Fall wird meine Kollegin Anne Eichhorn mit Rainer Nadolek sprechen. Ab dem 20. Juli überall dort, wo es etwas zu hören gibt. Und werbefrei gibt es uns in der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch noch weiter in der Geschichte zurückgehen. Unsere Empfehlung zum Schluss, der Podcast Tatortgeschichte, True Crime meets History. Die Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrand reisen zu längst vergangenen Tatorten der Geschichte zurück und ermitteln, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat. Auch diesen Tipp finden Sie in unseren Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.